Herzlich willkommen zu der zweiten Episode meiner vierteiligen Podcast-Serie Warum sich Nachbarn töten, der Nordirland-Konflikt und seine tiefen Wurzeln. In der letzten Episode haben wir über das Entfachen der Gewalt in Nordirland im Zeitraum vom Ende der 1960er bis zum Anfang der 1970er Jahre gesprochen. Der zugrunde liegende gesellschaftliche Konflikt fußt auf der historischen Gegebenheit, dass Nordirland als mehrheitlich protestantischer Staat und Mitglied des Vereinigten Königreichs gegründet wurde. Signifikante Teile der katholischen Minderheit innerhalb Nordirlands wurden jedoch systematisch diskriminiert und schlossen sich als Reaktion auf diesen Unterdrückungszustand Ende der 1960er Jahre zu einer Bürgerrechtsbewegung zusammen. Im Jahre 1969 entfachte in der Bogside, dem katholischen Arbeiterviertel Londonderrys, ein regelrechter Aufstand. Die Lage in Nordirland eskalierte und in diesem Umfeld ereigneten sich die Geschehnisse des 30. Januars 1972, der als Bloody Sunday in die Geschichtsbücher eingehen sollte.
Vielleicht wäre für Nordirland in diesem Jahr manches anders geworden, wenn an diesem einen Tag in Londonderry keine Steine geflogen wären. Sie lösten ein Massaker aus. Warum die britischen Fallschirmjäger zu schießen begannen, wurde nie wirklich geklärt. Aber sie schossen zu Unrecht. Das wurde geklärt. Sie schossen auf unbewaffnete katholische Bürgerrechtsdemonstranten.
An hellichtem Tage eröffneten britische Fallschirmjäger das Feuer und erschossen 14 unbewaffnete Zivilisten. Wenn ihr die erste Episode noch nicht gehört haben solltet, hört dort am besten vorher noch einmal rein.
Die Beerdigung der 13 Opfer von Londonderry war gleichzeitig die Kriegserklärung der Katholiken an die britische Armee.
Infolge des Massakers des britischen Militärs vom Bloody Sunday wuchs die Toleranz vieler Mitglieder der katholischen Bevölkerung mit der paramilitärischen Terrorgruppe der IRA. Das galt auch für die zahlreichen Exil-Iren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Sowohl in Fragen der finanziellen Versorgung, der Ausstattung mit Waffen, als auch dem Zulauf an Rekruten hatten die britischen Fallschirmjäger mit ihren Taten vom Bloody Sunday der IRA einen großen Gefallen getan. In der heutigen Episode möchte ich mit euch gemeinsam über die politischen Entwicklungen in Nordirland während der 1970er und Anfang der 1980er Jahre sprechen. Diese Periode kann man sowohl als Zeit der Chancen, aber auch als Phase der Ernüchterung bezeichnen. Konkret möchte ich beleuchten, welche nordirischen und britischen Administrationen welche Strategien verfolgt haben. Gab es Versuche der Annäherung oder eine kompromisslose Demonstration von Stärke? Welche politischen Kräfte haben versucht, sich an einer Kompromissfindung sinnvoll zu beteiligen und welche haben eine Blockadehaltung eingenommen? Für die Antworten auf diese Fragen muss man jedoch Folgendes Grundlegendes in der Dynamik des Konflikts wissen. Egal wie volatil die Entwicklungen im Laufe der Zeit waren oder werden sollten, eine Konstante blieb bestehen. Die Hauptkonfliktparteien waren die IRA und der britische Staat. Nur wenn sich beide annähern würden, wäre eine Lösung möglich. Natürlich hatten die zivilgesellschaftlichen und politischen Bewegungen der katholischen Bevölkerung auch einen Einfluss auf das Konfliktgeschehen. Gerade auch der politische Unionismus in seinem ständigen und hartnäckigen Streben nach der Verteidigung seiner identitätsstiftenden britischen Wesensart ist nicht zu unterschätzen. Und es geht natürlich auch nicht darum, das Leid, das durch die Bombenattentate und kaltblutigen Morde der loyalistischen Paramilitärs verursacht worden ist, in irgendeiner Art kleinzuspielen. Nichtsdestotrotz, der Hauptschlüssel für eine Beruhigung oder eine Eskalation der Lage lag jederzeit sowohl in den Händen der IRA-Terroristen als auch in denen der britischen Regierung. Sie beide hatten die Wahl zwischen Kompromiss und Konfrontation. da wir in der letzten Episode schwerpunktmäßig über den britischen Staat und seinen Sicherheitsapparat gesprochen haben, beginnen wir heute mit der irisch-republikanischen Armee, kurz IRA, und einem kleinen historischen Exkurs. Dafür springen wir zurück ins Jahr 1919. Zu dieser Zeit, kurz nach dem Ende des Ersten Weltkriegs, tobte auf der irischen Insel gerade ein Unabhängigkeitskrieg. Auf der einen Seite des Konflikts stand das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Irland, dem zu dieser Zeit, wie der Name schon verrät, noch die gesamte irische Insel angehörte. Auf der anderen Kriegsseite kämpften die Unabhängigkeitskämpfer der IRA. Wen diese spannende historische Zeit interessiert, dem kann ich die Filme Michael Collins und The Wind That Shakes the Barley empfehlen. Auch die Dokumentation The Irish Revolution liefert einen faszinierenden Einblick in die damalige Zeit. 2 Jahre später, also im Jahre 1921, endete der irische Unabhängigkeitskrieg durch den Anglo-irischen Vertrag. Dieser Vertrag gab Irland seine Unabhängigkeit, zumindest teilweise. Irland wurde zu einem selbstverwalteten Dominion des Vereinigten Königreichs, wie es beispielsweise Kanada heutzutage noch ist. Das bedeutet, dass die britische Krone zwar das Staatsoberhaupt des Landes blieb, Irland jedoch jenseits davon de facto politisch unabhängig war. Darüber hinaus erhielt Nordirland das Recht, aus dem neu geschaffenen irischen Staat auszutreten und weiterhin vollständig zu Großbritannien zu gehören. Wie wir wissen, machten die 6 Grafschaften alsdas auch Gebrauch von diesem Recht und gründeten den Staat Nordirland. Nach dem Unterschreiben des Anglo-irischen Vertrags entflammte in Irland ein Bürgerkrieg. Die IRA zerbrach in 2 Teile. Die ehemaligen Unabhängigkeitskämpfer, die hinter dem Vertrag standen, gingen in das reguläre Militär des neuen irischen Staates auf. Auf der anderen Seite standen die Gegner des Vertrags. Sie führten die IRA in ihrem eigentlichen Sinne als nichtstaatliches Paramilitär fort und verfolgten weiterhin das Ziel eines vollständig geeinten Irlands, das als Republik komplett unabhängig von Großbritannien werden sollte. Allerdings verloren die aufständischen paramilitärischen Kämpfer den Krieg gegen die Verfechter des Vertrags. Infolge des verlorenen Bürgerkriegs blieb die IRA bestehen und entwickelte sich ideologisch zu einer marxistischen Organisation mit guten Kontakten zur stalinistischen Sowjetunion. Im Vorlauf und während des Zweiten Weltkriegs vertrat die IRA dann antisemitische Ansichten und übernahm weitgehend die Ideologie der Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg vertrat die Organisation zuerst antidemokratische Visionen eines antisäkularen katholischen Staates, bevor die marxistischen Positionen innerhalb der IRA wieder die Oberhand gewannen. Nach den Unruhen in der Bogside Londonderrys, der zunehmenden Gewalt gegen katholische Wohngebiete in Belfast und nach dem allmählichen Entfachen des gewaltsamen Konflikts in Nordirland kam es Ende 1969 zu einer weiteren Aufspaltung der IRA. Die älteren Traditionalisten in der IRA hielten an ihrer marxistischen Ideologie fest. Aufgrund dieser ideologischen Streitigkeiten und infolge genereller Unzufriedenheit mit der bisherigen Führung spaltete sich die provisorische IRA von der restlichen IRA ab. Diese neue Splittergruppe, also die provisorische IRA, ist diejenige Organisation, die international am meisten mit der republikanischen Terrorkampagne in Nordirland verbunden wird und auf deren Konto auch tatsächlich die meisten Tote während des Konflikts von 1969 bis 2001 gehen. Die ursprüngliche IRA wurde fortan als offizielle IRA bezeichnet. Beide Gruppierungen der IRA waren während des Nordirland-Konflikts aktiv und haben Anschläge ausgeführt. Die offizielle IRA stellte im Mai 1972 offiziell ihre paramilitärische Kampagne ein, trat jedoch auch danach noch vereinzelt auf. Es gab noch weitere, kleinere republikanische Paramilitärs während des Nordirland-Konflikts, wie beispielsweise die irische Nationale Befreiungsarmee, kurz INLA. Doch aus Gründen der Übersichtlichkeit werden wir auf diese nicht weiter eingehen. Auch auf der loyalistischen Seite waren paramilitärische Gruppen aktiv. Die beiden bedeutsamsten Gruppierungen waren die Ulster Volunteer Force, kurz UVF, und die Ulster Defence Association, kurz UDA. Die UVF entstand Mitte der 1960er Jahre als paramilitärische Reaktion auf die Gleichberechtigungsforderung der katholischen Bürgerrechtsbewegung. Die UDA ist ein militanter Zusammenschluss mehrerer lokaler protestantischer Bürgerwehren und war ab 1971 aktiv. Billy Hutchinson, ein ehemaliges UVF-Mitglied, erklärt im Nachhinein, warum er zu Zeiten des heißen Konflikts einem loyalistischen Paramilitär beigetreten ist.
I got involved for a number of reasons. My community was being attacked by the IRA and nobody was defending it, including the British Army. And I just thought enough was enough and got involved.
Da die Terrorattacken der provisorischen IRA international die größte Aufmerksamkeit erhalten haben und die meisten Tode während des Nordirland-Konflikts auch auf das Konto der provisorischen IRA gingen, wird die Gewalt in Nordirland stark mit der IRA verbunden. Allerdings darf auch das durch die protestantischen Paramilitärs verursachte Leid nicht unterschätzt werden. So sind beispielsweise von 1969 bis 2001 absolut mehr nordirische Katholiken als nordirische Protestanten getötet worden, obwohl Katholiken in Nordirland ja insgesamt eine gesellschaftliche Minderheit dargestellt haben. Das Tragische an diesen immensen Opferzahlen der Paramilitärs ist, dass es vor dem Abgleiten Nordirlands in die Gewalt keine bereits existenten paramilitärischen Strukturen von signifikanter Größe gab. Die loyalistischen pro-britischen Paramilitärs wurden erst mit dem Entflammen der Gewalt gegründet und die IRA hatte zwar lange historische Wurzeln, doch sie war zahlenmäßig am Anfang der 1960er Jahre unbedeutsam. So hatte die Belfaster IRA im Jahr 1962 beispielsweise nicht mehr als 24 Mitglieder. Mit diesem Hintergrundwissen können wir nun wieder in die chronologische Aufarbeitung des Nordirland-Konflikts zurückkehren und in das gemessen am Blutzoll gewaltsamste Jahr des Konflikts, nämlich 1972, zurückspringen. Nachdem das britische Militär am Beginn des Jahres 14 unbewaffnete Zivilisten getötet hatte, reagierten die offizielle und die provisorische IRA mit Vergeltungsanschlägen.
Mit ihren Bomben verwüstete die IRA nun systematisch die Stadtzentren Belfasts und Londonderrys. Innerhalb 12 Tagen starben 60 Menschen bei Bombenanschlägen und Schießereien, die meisten davon völlig unbeteiligte Passanten.
Insgesamt 480 Menschen starben 1972. Zu Beginn des Jahres erklärte ein Sprecher der provisorischen IRA die Strategie seines terroristischen Paramilitärs folgendermaßen.
Was sich in Nordirland abspielt, ist ein Verteidigungskrieg einer nationalistischen Bevölkerung gegen den Terror der britischen Armee.
Was will die IRA mit den Terrorangriffen überhaupt erreichen?
Ich bestreite das Wort Terror. Einzig die britische Armee übt Terror aus. Bis vor einigen Monaten beschränkten wir uns auf reine Vergeltungsaktionen gegen die Brutalität der britischen Armee. Nach der Einführung der Internierungsmaßnahmen gingen wir in die Offensive über mit dem Ziel, den britischen Streitkräften so viel Verluste wie möglich zuzufügen, wirtschaftliche Schwierigkeiten für Großbritannien herbeizuführen und sie schließlich zu zwingen, sich aus Irland zurückzuziehen.
In diesem Klima traf der konservative britische Premierminister Edward Heath die Entscheidung, Nordirland unter direkte britische Kontrolle zu stellen. Alle wegweisenden Entscheidungen Nordirlands wurden fortan nicht mehr in Belfast, sondern direkt in London getroffen. Die protestantische Gemeinschaft in Nordirland reagierte erbost auf die Entscheidung von Edward Heath. Die führenden unionistischen Politiker riefen zu einem Streik auf, dem sich 200.000 Menschen anschlossen und so das ganze Land in einen effektiven Stillstand versetzten. Vor dem nordirischen Parlament kamen 100.000 Demonstranten zusammen und schwenkten Flaggen Ulsters. Der Union Jack war ungewöhnlich selten zu sehen. Der abgesetzte Premierminister Brian Faulkner meldete sich von einem Balkon des Parlamentsgebäudes an die Massen.
We understand absolutely the feelings which have persuaded you to come out to Parliament buildings today, and that not only do we understand your feelings, but my friends, we share them.
Die Reaktion großer Teile der unionistischen Bevölkerung fiel aus zweierlei Gründen derart heftig aus. Erstens sah Heath politische Reformen vor. So hatte er angekündigt, die Internierungspraxis, die vorrangig auf Katholiken abzielte, kontinuierlich zu beenden. Auch plante Heath, in Nordirland ein System einzuführen, das eine Machtteilung mit der katholischen Bevölkerungsminderheit vorsah. Zweitens bedeutete die direkte britische Kontrolle über Nordirland das Ende des bisherigen Stormont-Systems. Das Stormont-System, benannt nach dem Sitz des nordirischen Parlaments Stormont, war die politische Institutionalisierung protestantischer Vorherrschaft in Nordirland. Die durch die Staatsgründung forcierte unionistische Bevölkerungsmehrheit, das Mehrheitswahlrecht und die strategische Wahlkreisziehung führten zu einer über 50 Jahre andauernden Einparteienherrschaft der Ulster Unionist Party, kurz UUP. Eine politische Vertretung der katholischen Minderheit in der nordirischen Regierung war Fehlanzeige. Mit der Abschaffung des Stormont-Systems befürchteten die Unionisten das Ende ihrer 5 Jahrzehnte langen Vorherrschaft. Die britische Regierung um den Nordirlandminister William Whitelaw versuchte, die Beziehung zu den republikanischen Paramilitärs zu verbessern, indem Whitelaw als Beweis des guten Willens mehrere internierte Gefangene entließ. Mitte des Jahres 1972 kam es zu Treffen zwischen Whitelaw und Repräsentanten der provisorischen IRA. Doch das Gespräch blieb ergebnislos, da die IRA-Vertreter Whitelaws Memoiren zufolge einfach nur ihre Maximalforderung vorbrachten, ohne sich kompromissbereit zu zeigen. Die Welle der Gewalt ebbte nicht ab, im Gegenteil.
Newsdesk with Jackie Gillett. In Belfast this afternoon, as the streets were thronged with weekend shoppers, bombs exploded one after the other. Blasts sent people screaming from one place of safety to another, none of them knowing where the next explosion might come from.
Am 21. Juli explodierten innerhalb von 80 Minuten insgesamt 22 Bomben der provisorischen IRA in Belfast. An dem Tag, der sich als Bloody Friday in die Gedächtnisse Nordirlands einbrennen sollte, starben 9 Menschen, 130 wurden verletzt. 10 Tage später zündete die provisorische IRA 3 Autobomben in Clody, einem Vorort Londonderrys. 9 Personen starben, 30 wurden verletzt. In der Zwischenzeit hatte die britische Armee mit der Operation Motorman die größte Militäroperation in der Geschichte des Nordirland-Konflikts durchgeführt.
The invasion of the Bogside and Craigan Estates began in a heavy downpour of rain at 4 a.m. I watched as 1,500 troops in over 100 armored personnel carriers rumbled forward into the area, which in the past 3 years has gained an almost mystic significance in the folklore of republicanism.
Die Armee übernahm erfolgreich die Kontrolle über No-Go-Areas in Londonderry und Belfast zurück. Diese Gebiete hatten sich seit den Unruhen in der Bogside teilweise außerhalb des Zugriffs des nordirischen Staates befunden und wurden von Paramilitärs kontrolliert. Auch wenn das nächste Jahr, 1973, mit seinen insgesamt 255 Todesopfern zu den Top 5 der blutigsten Jahre des Nordirland-Konflikts gehört, ging es trotzdem als Jahr des Fortschritts in die Geschichtsbücher ein. Zum 1. Januar 1973 traten die Republik Irland und das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland gemeinsam der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft bei. Trotz anfänglicher ökonomischer Staatsschwierigkeiten begann mit dem Beitritt in die Europäische Gemeinschaft und der damit verbundenen Hinwendung zum Freihandel gerade in der Republik Irland ein halbes Jahrhundert ungeahnten wirtschaftlichen Aufschwungs. Lag das kaufkraftbereinigte Bruttonationaleinkommen der Republik Irland beim EU-Eintritt noch bei 70% des Durchschnitts der EU-15, also der damaligen 15 Mitgliedstaaten, so konnte Irland seinen Wohlstand mit der Jahrtausendwende über den Durchschnitt der EU-15 steigern. Dieser wirtschaftliche Aufschwung der Republik vergrößerte Irlands internationale Stellung und ließ es aus dem wirtschaftlichen Schatten des Nachbarn Großbritannien austreten. Der keltische Tiger war geboren. Auch in Nordirland konnten Fortschritte verzeichnet werden.
From Sunningdale in England in December 1973 came an answer that for a moment seemed to promise new hope. An agreement was signed here by the British Prime Minister, Edward Heath, together with the government of the Irish Republic and Brian Faulkner of Northern Ireland to implement an arrangement to share power in Northern Ireland with the SDLP under Gerry Fitt.
Das Abkommen von Sunningdale wurde unter der Federführung des Nordirlandministers Whitelaw und seines Nachfolgers Francis Pyme ausgearbeitet. Es sah vor, dass die de facto Einparteienherrschaft der Ulster Unionist Party, kurz UUP, durch ein Umstellen des Wahlsystems vom Mehrheits- zum Verhältniswahlrecht ein Ende finden würde. So müssten auch die politischen Anliegen der nationalistischen Parteien berücksichtigt und eine gewisse Machtteilung durch freiwillige Koalitionsbildung ermöglicht werden. Zusätzlich dazu wurde die Schaffung eines irischen Rats vorgesehen. Dieser Rat sollte aus den zwei Exekutiven und den zwei Legislativen der Republik Irland und Nordirlands bestehen und eine konsultative Rolle in Nordirland einnehmen. Die gemäßigte nationalistische Social Democratic and Labour Party, kurz SDLP, und die interkonfessionelle Alliance-Partei befürworteten das Abkommen. Auch die gemäßigte unionistische UUP um den von Edward Heath abgesetzten Brian Faulkner unterstützte das Vorhaben, wobei es jedoch innerhalb der UUP eine lautstarke innerparteiliche Opposition um Harry West gab.
We'll oppose it by every constitutional means possible. We don't recognize the executive, we don't recognize its members in the assembly. And therefore we are determined to bring this on British system to an end.
Trotz dieser verbitterten innerparteilichen Auseinandersetzung in der UUP kam es im Oktober 1973 zu erfolgreichen Koalitionsgesprächen zwischen UUP, SDLP und Alliance Partei. Gerade das unionistische Lager reagierte erbost. Die eigentlich verfeindeten loyalistischen Paramilitärs der UVF und der UDA führten einen gemeinsamen Militärrat ein. Der mit der Machtteilung verbundene Abbau institutionalisierter protestantischer Privilegien im politischen System Nordirlands, aber vor allem auch die Anerkennung einer gesamtirischen Dimension durch die geplante Einführung des irischen Rats, brachte signifikante Teile der Unionisten zur Weißglut. Priester Ian Paisley, der auch Parteivorsitzender der kleinen extremen unionistischen Partei Democratic Unionist Party, kurz DUP, war, bringt die unionistische Ablehnung auf den Punkt.
What have the people of Ulster said? They have said first of all to Mr. Faulkner and his cronies, we will have nothing to do with enforced power sharing in any undemocratic government in Stormont.
Keine zwei Monate nach der Einigung auf eine Koalition mit Machtteilung zwischen Protestanten und Katholiken und noch bevor sich die neue Regierung überhaupt beweisen konnte, verlor Faulkner die innerparteiliche Unterstützung, nachdem sich seine UUP parteiintern gegen die Einführung des irischen Rats ausgesprochen hatte. Kurz darauf gab Faulkner den Parteivorsitz ab, blieb aber Regierungschef Nordirlands. Die kurz darauf anstehende Wahl des britischen Unterhauses wurde von der nordirischen Wählerschaft und den nordirischen Parteien in ein de facto Referendum über das Abkommen von Sunningdale verwandelt.
At the British general election of 1974, which was fought in Northern Ireland on Sunningdale, unionists rallied to the old cause. The election result showed clearly no confidence in Faulkner or Sunningdale.
Die drei unionistischen Parteien, die sich gegen das Abkommen ausgesprochen hatten, bildeten eine Wahlgemeinschaft und einigten sich auf einen gemeinsamen Kandidaten pro Wahlkreis. Dahingegen stellten die Befürworter des Abkommens von SDLP, Alliance-Partei und den unionistischen Faulkner-Anhängern in den Wahlkreisen konkurrierende Kandidaten auf. Dadurch verloren die Anhänger von Sunningdale in dem Winner-Takes-It-All-Mehrheitswahlsystem die britischen Unterhauswahlen in Nordirland haushoch. Von den 12 Sitzen in Westminster gewannen die Sunningdale-Gegner ganze 11 Mandate. Nachdem Faulkner dennoch im Amt blieb und das Sunningdale-System so weiterhin am Leben hielt, kam es ab Mitte Mai 1974 zu einem landesweiten Generalstreik der unionistischen Arbeiterschaft.
The center of Belfast was paralyzed by barricades and all transport and normal activity brought to a halt. Power stations had to be taken over by the army. The strike, which had been organized with direct involvement of the UDA, received widespread support from the Protestant Unionist population.
Ende des Monats trat Faulkner dann unter dem Druck des Generalstreiks zurück.
And if to bring the strike to an end means that we should resign office, then we will resign office and have done so.
Das Abkommen von Sunningdale war gescheitert. Die Unionisten hatten Gebrauch von ihrem Recht des Stärkeren gemacht. Der konservative englische Politiker Lord Hailsham bezeichnete den Streik sogar als, Zitat, Verschwörung gegen den Staat, Zitat Ende. Die kurzweilige Machtteilung zwischen Protestanten und Katholiken war beendet. Um die politische Zukunft Nordirlands zu bestimmen, wurde im Mai 1975 ein verfassungsgebender Konvent gewählt. Die unionistischen Kandidaten, die sich erfolgreich gegen das Abkommen von Sunningdale gestellt hatten, konnten in dieser Versammlung 60% der Sitze gewinnen. Die unionistischen Wahlgewinner um Glenn Barr ließen jedoch jeden Funken Hoffnung auf Kompromiss unverzüglich ersticken.
Is there a real chance that loyalists would share power with Republicans?
No.
Sie vertraten ihre Maximalforderungen und strebten ein politisches System mit Mehrheitswahlrecht, ohne Machtteilung mit Katholiken und ohne innerirische Institutionen an. Darüber hinaus verfolgten sie das Ziel, dass alle ranghohen Regierungsvertreter einen Eid auf die britische Königin schwören müssten, was ein geplanter Affront gegen jegliche nationalistischen oder republikanischen Politiker war. In anderen Worten, die Anti-Sunningdale-Unionisten wollten zu dem alten Stormont-System mit all seinen protestantischen Privilegien zurück. Die britische Regierung, die aus Befriedungsgründen für ein politisches System kämpfte, das der katholischen Minderheit zumindest ein Mindestmaß an Mitbestimmung einräumte, konnte diesen unrealistischen Maximalforderungen der Sunningdale-Gegner logischerweise nicht zustimmen. Damit scheiterte der Verfassungskonvent.
And Northern Ireland will be set for a period of indefinite, some would say uncomfortable, direct rule from Westminster.
Erst 1982 sollte es einen weiteren, unerfolgreichen Versuch geben, die direkte Kontrolle Londons wieder auf die andere Seite der Irischen See zu übertragen. Nachdem die Versuche, die Gewaltspirale durch eine Reform des politischen Systems zu durchbrechen, gescheitert waren, konzentrierte sich die britische Strategie auf indirekte und geheime Gespräche mit der provisorischen IRA. Sowohl im Dezember 1974 als auch im Februar 1975 konnten Waffenstillstände mit der IRA erreicht werden.
Now we expect a period whose chief feature will be no shootings or bombings.
then, and the Republicans want this to be well within a fortnight, the dividends should begin to appear. More streetlights, fewer soldiers, and finally a major program of releases from Long Kesh.
Als Zeichen des guten Willens war die britische Seite im Gegenzug tatsächlich dazu bereit, die Frequenz von Polizeipatrouillen zu reduzieren und Gefangene freizulassen. Ende 1975 kam die Internierungspraxis ohne Gerichtsverfahren zum Ende. Doch die Waffenstillstände waren extrem brüchig. Ein Beispiel: Obwohl auch loyalistische Paramilitärs zu der damaligen Zeit hochgradig aktiv waren, blieb die provisorische IRA auch in den Jahren der Waffenstillstände, also 1975 und 1976, nichtsdestotrotz diejenige nordirische Terrororganisation, die für die mit Abstand meisten Opfer verantwortlich war. Die Jahre 1976 und 1977 standen unter dem Vorzeichen der personellen Zäsuren in Nordirland. Im September 1976 übernahm Roy Mason den Posten des Nordirlandministers. Mit ihm setzte eine Zeitenwende in der britischen Nordirlandpolitik ein. Anstatt den Nordirland-Konflikt als das zu betrachten, was er war, nämlich ein ethnonationaler Konflikt, der in eine blutige Gewaltspirale abgerutscht war, betrachtete Mason die terroristische Gewalt der Paramilitärs bloß als einfache kriminelle Handlungen. Fortan standen nicht mehr die Bemühungen um den politischen Kompromiss oder gar Friedensverhandlungen mit der IRA oben auf der Tagesordnung, sondern einziges Ziel war, das staatliche Gewaltmonopol gegenüber kriminellen Handlungen zurückzugewinnen. In der Praxis bedeutete diese Zeitenwende, dass paramilitärische Gefangene ihren Status als politische Gefangene verloren. Diese Sonderbehandlung als politische Gefangene wurde ihnen 1972 während der damaligen Annäherungsversuche der britischen Administration zugestanden.
For dozens of the men held in this prison on criminal convictions, the changes, no prison work, special accommodation, permission to wear their own clothes and have more food parcels and visitors, add up to something very like the status of a political prisoner.
Ein solcher spezieller Status ist allgemein bei Kriegsgefangenen üblich, aber im britischen Strafrecht nicht vorgesehen. Ab 1976 wurden die Zugeständnisse für die IRA-Häftlinge, wie gerade erwähnt, zurückgenommen und die paramilitärischen Gefangenen wurden fortan wie normale Kriminelle behandelt. Noch während des ersten Monats der Berufung Masons in sein neues Amt wurde der erste IRA-Sträfling ins Mace-Gefängnis, also wörtlich übersetzt in das Labyrinth-Gefängnis, geschickt. Diese Haftanstalt ist auch unter den Namen Long Kesh und H-Blocks bekannt. Kieran Nugent sollte in Abwesenheit des Sonderstatus für politische Gefangene als erster IRA-Häftling wie alle anderen Insassen eine Gefängnisuniform tragen. Allerdings weigerte er sich, dies zu tun. Stattdessen bekleidete sich Nugent nur mit einer Decke und gab mit diesem Deckenprotest den Startschuss für eine Protestwelle der IRA-Gefangenen gegen die Gefängnisverwaltung und damit über Bande, natürlich auch gegen die britische Administration. Außerhalb der Gefängnismauern hielt die Gewalt an. Auf Seiten der provisorischen IRA wurden die neuerlichen Attentate unter der Kontrolle einer neuen Führung begangen. Im Jahr 1977 übernahm eine neue Generation im Zuge eines blutfreien Coups die Macht in der provisorischen IRA. Die älteren Anführer aus der Republik wurden durch junge nordirische Republikaner abgelöst. Unter diesen neuen Köpfen waren unter anderem Gerry Adams und Martin McGuinness. Diese neue Führung schwor ihre paramilitärischen Kämpfer auf einen langanhaltenden Zermürbungskrieg gegen London ein. Der, nennen wir es mal, erste Höhepunkt dieser neuen Zermürbungsstrategie ereignete sich am 27. August 1979.
All eyes are focused on the tiny Irish port of Mullaghmore this morning, following the assassination of naval officer, wartime commander and statesman Earl Mountbatten of Burma. Lord Mountbatten was on his boat off the coast of County Sligo with members of his family when an explosion occurred, blowing the boat to bits.
An diesem Tag wurden Lord Mountbatten, also der Onkel von Prinz Philip, und drei weitere Personen von einem IRA-Terroristen durch einen Bombenanschlag in der Republik Irland ermordet. Am selben Tag tötete die provisorische IRA bei einem Guerilla-Angriff auf einen Militärstützpunkt im nordirischen Warren Point 18 Soldaten und einen Zivilisten.
Last night's death toll was the worst suffered by the British Army in any single incident in the 10 years they've been here. The 18 deaths make yesterday the worst single day of violence in the north since the present wave of troubles began.
Doch es war nicht der opferreiche Bombenanschlag in Warren Point, sondern der Mordanschlag auf Lord Mountbatten, der weltweit große Anteilnahme auslöste. Margaret Thatcher.
Where there is discord, may we bring harmony. Where there is error, may we bring truth. Where there is doubt, may we bring faith. And where there is despair, may we bring hope.
Die nur wenige Monate zuvor die erste britische Premierministerin geworden war, wird durch diese Anschlagswelle früh dazu gezwungen, sich intensiv mit der Lage in Nordirland zu beschäftigen. Zusätzlich zu diesen öffentlichkeitswirksamen IRA-Anschlägen brachten auch die Proteste der IRA-Gefangenen die neue Premierministerin unter Entscheidungsdruck. Sollte sie einschwenken und damit die Erpressbarkeit des britischen Staates offenbaren, oder aber sollte Thatcher Stärke demonstrieren, eine Zuspitzung der Protestform riskieren und die Gefahr von Sympathiebekundung innerhalb der katholischen Minderheit mit den IRA-Kämpfern hinter Gittern in Kauf nehmen? Margaret Thatcher, der von der sowjetischen Propaganda der Spitzname der Eisernen Lady verliehen wurde, entschied sich für den Kurs der Konfrontation. Anfang 1978, also knapp 2 Jahre nach dem Beginn des Deckenprotests und damit noch vor Margaret Thatchers Zeit im Amt der Premierministerin, eskalierten die Gefangenen ihre Protestformen. Der Deckenprotest wurde um die Komponente eines Schmutzprotestes erweitert. Im Zuge dieses Schmutzprotestes weigerten sich die Gefangenen, sich in irgendeiner Form zu waschen. Darüber hinaus sammelten sie ihre Exkremente ein und verteilten diese an ihren Zellwänden. Die hygienischen Zustände waren derart abscheulich, dass das Gefängnispersonal die Gefangenen und deren Zellen unter Gewaltanwendung waschen musste. Als sowohl der Decken- als auch der Schmutzprotest sein Ziel nicht erreicht hatte, begann Stufe 3 des Protests. In der Vergangenheit hatte es immer mal wieder auf Seite der republikanischen Gefangenen gescheiterte Versuche gegeben, der britischen Regierung durch Hungerstreiks Zugeständnisse abzuringen. Am 1. März 1981, dem 5. Jahrestag der Aussetzung des politischen Status für IRA-Gefangene, begann Bobby Sands, der IRA-Anführer im Mace-Gefängnis, sich zu weigern, jegliche Form der Nahrung zu sich zu nehmen.
A Republican prisoner at the Mays prison in Northern Ireland refused breakfast this morning and says he will fast to the death to achieve his aim of political status. Bobby Sands, who's 27, is serving a 14-year jail sentence for firearms offenses.
Bobby Sands wurde 1974 in Dunmary, einem Vorort Belfasts, geboren. Während seiner Kindheit und Jugend mussten er und seine Familie Erfahrungen mit antikatholischer Diskriminierung machen. Im Alter von 18 Jahren wurde er wegen illegalen Waffenbesitzes erstmals festgenommen und für 5 Jahre verurteilt. Ein halbes Jahr nach seiner Freilassung, also im April 1976, beteiligte er sich an der Planung und Durchführung eines Bombenanschlags der provisorischen IRA auf ein Möbelhaus in seiner Heimatstadt. Bei dem Anschlag starb niemand, 2 Personen wurden jedoch verletzt. Sands wurde während seines Fluchtversuchs gefangen genommen und aufgrund von illegalem Waffenbesitz zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt. Nach der Verwicklung in eine Gefängnisschlägerei wurde er in das Mace-Gefängnis verlegt. Im Laufe der Zeit schlossen sich immer mehr Mitinsassen Bobby Sands und seinem Hungerstreik an. Wie zu erwarten, waren die Sympathiebekundungen innerhalb der katholischen Minderheit Nordirlands mit den Hungerstreikenden groß. Aber der Name Bobby Sands machte nicht vor den nordirischen Grenzen Halt. Der Hungerstreik erhielt in großen Teilen der Welt Aufmerksamkeit. So zum Beispiel auch in Kanada.
There were more angry marches today through the streets of Northern Ireland. Marches in support of IRA prisoners. Some of those inmates are again staging hunger strikes to back their demands for recognition as political prisoners rather than common criminals.
Am 9. April, also dem 40. Tag von Bobby Sands Hungerstreik, fand im Wahlkreis Fermanagh und South Tyrone eine Nachwahl für das britische Unterhaus statt. Bobby Sands trat an.
And I declare that Bobby Sands has been duly elected to serve as a member for the third constituency.
Das Markante an diesem Wahlerfolg von Bobby Sands: er besiegte Harry West und damit denjenigen UUP-Politiker, der Anfang der 1970er Jahre die fortschrittliche interkonfessionelle Regierung um Braun Faulkner niedergerungen hatte. Trotz der großen Anteilnahme in der katholischen Bevölkerungsminderheit und trotz der Tatsache, dass es sich bei Bobby Sands nun um ein Mitglied des britischen Unterhauses handelte, blieb die britische Premierministerin Margaret Thatcher hart und wich nicht von ihrem Kurs ab. Bei einer Pressekonferenz in Saudi-Arabien gab sie zu Protokoll:
There can be no question of political status for someone who is serving a sentence for crime. Crime is crime is crime. It is not political, it is crime.
Eine Woche nach dieser Aussage von Margaret Thatcher besuchte John McGee, ein Privatsekretär von Papst Johannes Paul II., Bobby Sands und versuchte vergeblich, Sands von seinem Hungerstreik abzubringen. US-Präsident Ronald Reagan zeigte sich, Zitat, zutiefst besorgt, Zitat Ende, ob der Ereignisse um Bobby Sands. Dahingegen erklärte der damalige Nordirlandminister Humphrey Atkins, Zitat, wenn Herr Sands auf seinem Wunsch, Selbstmord zu begehen, beharrt, ist das seine Entscheidung, Zitat Ende. Während der folgenden Tage konnte die nordirische Öffentlichkeit nicht mehr tun, als den scheinbar unvermeidlichen Tod Bobby Sands zu erwarten.
Ihr Häftling Bobby Sands liegt im Koma. Seit heute Morgen hat er das Bewusstsein verloren. Von offizieller Seite verlautete allerdings nur, Sands habe den größten Teil des heutigen Tages geschlafen. Dem Hungerstreik folgen seit rund 50 Tagen auch drei weitere IRA-Häftlinge, die ebenfalls die Anerkennung als politische Gefangene erzwingen wollen. In Nordirland herrscht in Erwartung von Sands Ableben gespannte Ruhe. Vertreter sämtlicher Sicherheitskräfte trafen sich heute zu einer Einsatzplanung, bei der die möglichen Aktionen besprochen wurden. Nach dem Tode von Sands wird mit großen Ausschreitungen gerechnet. Überall in Nordirland sind von katholischer Seite Großdemonstrationen angesagt worden.
Am 5. Mai war es dann soweit. Bobby Sands starb nach 66 Tagen des Hungerstreiks.
It rained in Belfast today, a dull, depressing rain that seemed to express the fear that hangs over Northern Ireland now that Bobby Sands is dead.
In Nordirland, aber auch in der Republik Irland, kam es zu den erwarteten Randalen. Bobby Sands sollten noch 9 weitere Hungerstreikende in den Tod folgen. Am 3. Oktober wurde der Hungerstreik offiziell beendet. Den IRA-Gefangenen wurde der Status als politische Gefangene nach den Hungerstreiks offiziell nie zugesprochen. Doch 4 der 5 Kernforderungen der Hungerstreikenden, unter anderem auch das Ende der Verpflichtung, die Gefängnisuniformen von Kriminellen tragen zu müssen, wurde nur 3 Tage nach Ende des Hungerstreiks erfüllt. Die 5. Bedingung, keine Gefängnisarbeit verrichten zu müssen, wurde 2 Jahre später implizit ebenfalls zugestanden. Am Ende war die Thatcher-Regierung dann also doch bereit, den IRA-Gefangenen Sonderrechte zuzugestehen. Die Hungerstreiks waren ein massiver Propagandasieg für die IRA und die republikanische Bewegung an sich. Die Anerkennung der republikanischen Gefangenen innerhalb der katholischen Bevölkerung Nordirlands hatte sich signifikant vergrößert. Die Rolle von Sinn Féin, dem politischen Arm der IRA, nahm in der nordirischen Politik zu und stellte die Geburtsstunde von Sinn Féin als moderne politische Kraft in Nordirland dar. So meint beispielsweise Mary Lou MacDonald, die aktuelle irische Oppositionsführerin und Präsidentin Sinn Féins in der Republik Irland, Zitat, seine Wahl ins Unterhaus war ein Wendepunkt. Dadurch wurde nicht nur der Grundstein für die politische Entwicklung von Sinn Féin gelegt, sondern sie bereitete auch den Boden für den Friedensprozess und alles, was danach folgte. Zitat Ende. Dem zweiten Halbsatz, also in Bezug auf den Friedensprozess, würde ich jedoch widersprechen. Denn egal wie individuell heroisch Bobby Sands Wille und egal wie stupide Margaret Thatchers Engstirnigkeit war, Bobby Sands Hungertod und der damit verbundene Propagandasieg verlängerte die gewaltsame Kampagne der provisorischen IRA. Bobby Sands wurde zu einer regelrechten Märtyrerfigur innerhalb der republikanischen Bewegung. Sein Hungerstreik wurde im Jahr 2008 vom britischen Regisseur Steve McQueen in dem sehenswerten Spielfilm Hunger sogar verfilmt. Auf den Straßen Nordirlands lebt der Mythos Bobby Sands auch noch heute. Wenn ihr einmal in Belfast sein solltet, müsst ihr auf jeden Fall das ikonische Wandgemälde zu Ehren von Bobby Sands an der Falls Road-Ecke Sevastopol Street besuchen. Umgeben von Ketten, die gerade aufgebrochen werden, ist ein Porträt von Bobby Sands zu sehen. Sein Gesicht wird von einem breiten Lächeln geziert. Die langen, offenen, dunkelbraunen Haare des, so zumindest die mutmaßliche Botschaft des Künstlers, den Märtyrertod gestorbenen Bobby Sands erinnern nicht zufällig an westliche Zeichnungen der Jesusfigur. Folgendes Zitat ist zu lesen. Jeder, ob Republikaner oder nicht, hat seine eigene Rolle zu spielen. Unsere Rache wird das Lachen unserer Kinder sein. Nachdem wir in der vorherigen Episode miterleben mussten, wie ein friedliches Hinterfragen historischer Privilegien zu einem ethnonationalen Konflikt mit bürgerkriegsähnlichen Zuständen eskaliert ist, haben wir uns heute auf die Zeit nach dem initialen gewaltsamen Konfliktausbruch fokussiert. In dieser Zeit wurden die Kampagnen der paramilitärischen Terrorgruppen immer blutiger. Nordirland, das immer mehr in Chaos versank, wurde unter die direkte politische Kontrolle Londons gestellt. Das Abkommen von Sunningdale war ein kurzes Leuchtfeuer der Hoffnung, doch dieses erlosch sehr schnell. Große Teile des politischen Unionismus machten von ihrem Recht des Stärkeren Gebrauch und stoppten diesen ersten Annäherungsschritt von Sunningdale durch einen groß angelegten Generalstreik. Daraufhin folgte ein Strategiewechsel der britischen Administration. Die Zeiten von Annäherung waren passé. Fortan wurde die politische Dimension der IRA-Terrorkampagne einfach ausgeklammert und ignoriert. In einer historischen Fehleinschätzung wurde die blutige Gewalt der IRA-Terroristen als gewöhnliche Kriminalität abgetan. Bobby Sands und die anderen Hungerstreikenden wussten diesen Konfrontationskurs auszunutzen. Im Kampf für die Wiederherstellung ihres Status als politische Gefangene gelang es den IRA-Hungerstreikenden, dem britischen Staat auf internationaler Bühne einen schmerzhaften Propagandasieg abzuringen. Das Skript der heutigen Episode samt Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Dort findet ihr auch diverse Links zu meiner Website nordirlandpod.wordpress.com und zu meinen Social-Media-Auftritten. In der nächsten Episode dieser vierteiligen Podcast-Serie zum Nordirland-Konflikt werden wir auf den Friedensprozess bis zum Karfreitagsabkommen blicken. Wie schafften es Politiker auf beiden Seiten, Nordirland in diesem Zustand des Chaos und der Gewalt hin zum Frieden zu bewegen? Gab es eine Wunderwaffe? Und wenn ja, was können wir für heutige Konfliktlösungen aus der Geschichte Nordirlands lernen?